Guten Abend, liebe Studentinnen und Studenten. Ein weiterer Audiokommentar, Thema heute NS-Propaganda. Ich habe Ihnen gerade vor wenigen Minuten eine Präsentation auf Moodle gestellt und werde das jetzt ein bisschen kommentieren. Das heißt, parallel zu diesem Audiokommentar möchte ich Sie bitten, diese Präsentation mit dem Titel NS-Propaganda zu öffnen und ich werde die Slides ein bisschen kommentieren. Das sind alles Sachen, für die wir zu wenig Zeit haben im Präsenzunterricht und trotzdem sind sie sehr interessant oder teilweise interessant. Das heißt, ich würde Sie bitten, also diese andere Datei zu öffnen in diesem Moment. Ja, NS-Propaganda, vor Ihnen ist praktisch die Titelfolie dieser Präsentation. Sie sehen ein Plakat, das ist ein Wahlplakat, noch aus den späten 20er Jahren, frühe 30er Jahre, Weimarer Republik. Anlässlich der Reichspräsidentenwahl Hitler gegen Hindenburg. Wir sind, in der Weimarer Republik. Interessant schon bei diesem Plakat, das wir hier sehen, ist natürlich einiges, die moderne Grafik. Sie sehen der Fluchtpunkt, ja, Sie kennen das, alle Strahlen, alle Wege führen zum Hakenkreuz und führen zu Hitler. Ja, das heißt, hier haben wir bereits diese starke Konzentration auf unseren Kandidaten. Na gut, es ist eine Kandidatenwahl in diesem Fall. Aber ja, wir haben im Zentrum Hitler, wir haben drumherum das Hakenkreuz, wir haben diesen Fluchtpunkt im Sinne von eine sehr dynamische Grafik und wir haben einen interessanten Verweis und zwar auf die Tatsache, dass Hitler im Ersten Weltkrieg war als ein einfacher Frontsoldat. Und mit dieser Idee, ein einfacher Frontsoldat, ist er natürlich, geht, also sagen wir so von der Propaganda her, ist das natürlich ein interessanter Aspekt, der anschließbar ist für viele, viele Männer seines Alters mit einer ähnlichen Erfahrung. Ja? Und wenn wir in den 20er, 30er Jahren sind, dann können wir sagen, dass ein Großteil der Bevölkerung eine Kriegserfahrung hat. Und diese Kriegserfahrung, das hatten wir auch schon bei Peukert gesehen, ist natürlich auch identitätsstiftend. Hier haben wir eine Generation, die Frontgeneration, die die Schrecken des Krieges erlebt hat. Ja, viele Invaliden haben wir auf den Straßen. Es gibt diese Generation, hat den gesamten Terror, die ganze Dramatik des Krieges erlebt. Diese Generation ist aber auch eine Generation, die ein Gemeinschaftsgefühl hatte. Ja, nur diese Generation zusammen war in den Schützengräben, der Letterlinschee. Und diese Generation hat in gewisser Weise eine Generationenerfahrung gemacht. Und wenn Hitler sagt, oder wenn Hitler Wahlkampf macht mit dieser Idee, auch Hitler war Frontsoldat, dann ist das natürlich ein Aspekt, der wichtig ist und ein Teil dieser gesamten Propagandamaschine der Nationalsozialisten sein wird. Wenn wir etwas weitergehen, dann wollte ich mit Ihnen zunächst ein paar Vokabeln klären. Fachterminologie. Fachterminologie, Nationalsozialismus, Propaganda. Gehen wir mal ganz kurz in diese Wörter. Der Reichsparteitag. Später werden wir vom Reichsparteitag sprechen. Parteitag, tipo la giornata del partito. Ja, gemeint sind damit die jährlichen, immer wiederkehrenden Demonstrationen, Veranstaltungen in Nürnberg. Und es ist praktisch das Fest der NSDAP. Ja? Eine Woche lang in der Regel kam man zusammen und hat gefeiert und Reden gehört und demonstriert. Und vor allem Höhepunkt war natürlich dann immer die Rede von Hitler. Der Reichsparteitag hat eine lange Tradition. Wenn Sie die Gelegenheit haben, es gibt in Nürnberg das Reichsparteitagsgelände und dort ist ein sehr, sehr interessantes Dokumentationszentrum heute, ein Museum, absolut sehenswert. Wenn Sie die Möglichkeit haben, nach Nürnberg zu kommen in den Zeiten nach Corona, dann sollten Sie das vielleicht mal machen. Zweites Wort, die Volksabstimmung, das ist ein Referendum. Ja, Volksabstimmung, ein sehr beliebtes propagandistisches Instrument, um die Popularität eines Führers einer Diktatur zu testen. Ja, viele, viele Herrscher haben das gemacht. Auch Napoleon hatte sehr oft Volksabstimmungen durchgeführt. viele Pseudo-Wahlen unserer Zeit sind eigentlich Volksabstimmungen, um auch eine nachträgliche Legitimität zu erhalten. Der Reichskanzler, il Cancelliere, das haben wir bereits mehrmals gemacht, der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, das ist Josef Goebbels. Ja, Propaganda ist klar, Volksaufklärung, Aufklärung, Sie kennen das aus dem Geschichtsunterricht, Illuminismo, ne? Aufklärung, also Information, Volksinformation, Volksillumination, Volksaufklärung. Ne? Die NS-Volkswohlfahrt ist dagegen eine Benefiz, eine gemeinnützige Organisation der Nationalsozialisten. Es geht um soziale Aspekte. Die NS-Volkswohlfahrt hilft Parteimitgliedern oder hilft deutschen Bürgern im Dritten Reich bei vielen sozialen Aspekten. Und es ist natürlich eine Form von Hilfe für die ärmere Bevölkerung. Erbkrankheit, Erbe, Hereditar, Krankheit, Malattia, Malattia, Hereditaria. Dieses Wort wird wichtig im Kontext des Euthanasieprogramms, ja, in den gezielten Tötungen von kranken, psychisch und physisch Behinderten, ja, während des Dritten Reiches. Die Weltverschwörung, auch darüber hatten wir schon im Kontext des Judentums gesprochen, des Antisemitismus, Verschwörung, la congiura, ja, Welt, il mondo, la congiura mondiale, ja, die Weltverschwörung des internationalen Finanzjudentums, das war also eine fixe Idee. Die Hinterlistigkeit ist ein relativ altes Wort, um zu beschreiben, dass eine Person betrügerisch ist, man kann einer Person nicht vertrauen. Eine Person ist hinterlistig, una persona che cerca di ingannare, di imbrogliare. Wir sprechen auch hier natürlich über antisemitische Propaganda. Staatsfeiertag, Giornata di Festa Nazionale, Giornata Festiva. Und das Unglück, la sfortuna, però no, das Unglück, la disgrazia, la sfortuna. Ja. Etwas genereller gesprochen. Gut, was ist Propaganda? Kleine Definition hier, es kommt aus dem Politiklexikon von Schubert und Klein. Ja, Propaganda bezeichnet die schriftliche, mündliche oder neuerdings auch elektronische, wir sprechen über Internet, Verbreitung von Überzeugungen, ja, Diffusione, die Convinzioni, oft in Verbindung mit weiterer persönlicher Überzeugungsarbeit. Das heißt, die Überzeugung steht nicht alleine, sondern hier wird extra gearbeitet. Ja. Sie wird immer wieder wiederholt, ja, und auch persönlich versucht man, Propaganda zu betreiben. Der Begriff Propaganda hat, genauso wie Agitation, Indoktrination, einen negativen Unterton und wird oft mit den politischen Manipulationen autoritärer und totalitärer Regime in Verbindung gebracht. Ja, zum Beispiel mit dem Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda. Das ist also eine Definition von Propaganda. Gut, jetzt geht diese Präsentation geht manchmal ein bisschen durcheinander. Ein erster wichtiger Punkt ist, wir haben über diese Reichsparteitage schon kurz gesprochen. Hier sehen Sie ein Bild, das ist das Reichsparteitagsgelände, ein gigantisches Gelände. Wurde natürlich extra groß gewählt und extra groß ausgestattet, um die Größe und die Kraft der nationalsozialistischen Bewegung zu zeigen. Sie sehen hier eine Farbaufnahme aus diesen Jahren, Sie sehen das gigantische Hakenkreuz über der Tribüne. Und ja, worum ging es? Die Reichsparteitage sind praktisch der Höhepunkt der nationalsozialistischen Festkultur. Es ging um die Selbstdarstellung, la Autorepräsentation der der NSDAP, Entschuldigung, auf den sorgfältig geplanten Reichsparteitagen. Ja, es ging immer Anfang September in Nürnberg und es gab jedes Jahr ein Motto. Ja, 1933 Sieg des Glaubens, 1934 Triumph des Willens. Vielleicht haben Sie davon schon einmal gehört, Triumph des Willens. Ja, es wurde verfilmt von einer sehr jungen Regisseurin, die dann sehr berühmt geworden ist, Leni Riefenstahl. Der Name ist Ihnen sicher schon mal untergekommen. Ja, was war wichtig bei diesen Reichsparteitagen? Es gab Reden, es gab Sitzungen, aber das, wie gesagt, war nicht so zentral. Zentral war vor allem die Außendarstellung, also überall da, wo die Öffentlichkeit eine Idee bekam von diesem Parteitag. Und zwar sprechen wir hier von Aufmärschen, also der Marsche, die Paraden, die Appelle, die Totengedenken. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, ne? Die Märtyrer praktisch aus dem Jahr 1923, die Märtyrer des Hitlerputsches und die Wehrmachtsvorführung, also militärische Vorführung. Ja, und das alles praktisch immer im Sinne von, klar, ein Parteitag für eine Partei, aber diese Partei praktisch als Staatspartei. Ja, das heißt, hier wird kein Unterschied mehr gemacht zwischen einem Parteifest und einem staatlichen Fest. Ganz am Ende steht dann auch, es ist praktisch wie eine offizielle Staatsfeier. Eigentlich aber nur die Feier der NSDAP. Aber man gibt sich inzwischen schon diesen Ton, praktisch die Staatspartei zu sein. Gehen wir weiter. Wir haben gerade gesagt, Triumph des Willens, der Reichsparteitag der NSDAP 1934, nur ganz kurz. Ja, das sind drei Bilder, drei Aufnahmen aus diesem Film, aus diesem berühmten Film. Sie finden natürlich diesen Film auch im Internet oder Sie finden Ausschnitte im Internet. Schauen Sie sich das an, das ist sehr interessant. Klar, uns interessiert die Perspektive. Sie kennen das alles aus dem Kunstunterricht und so weiter. Es kommt natürlich darauf an, wie ich einen Film drehe. Sie haben hier oben das erste Bild oben rechts. Hier besticht natürlich diese symmetrische Aufstellung, das Ornament der Masse. Wir haben praktisch diese drei Hakenkreuzfahnen und darunter eine Masse, eine unendliche Masse von Soldaten und die alle formiert sind. Alles ist ausgerichtet auf das Rednerpult und hier hinten müssen wir uns vorstellen, ja, dieser kleine schwarze Punkt da hinten, da steht Hitler und hält seine Rede. Ja. Und klar, dieses Bild gibt uns natürlich eine Idee von der Menschenmasse, eine organisierte Masse voller Kraft und voller Disziplin natürlich. Und ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ne? Also mit solchen Bildern kann man natürlich beeindrucken, impressionare, ja, und zwar die eigene Bevölkerung, aber auch die ausländische Bevölkerung. Ne? Denn so ein Film wie der Film von Riefenstahl wurde natürlich auch im Ausland gezeigt. Eine Großaufnahme, Bild Nummer 2 haben Sie hier, Soldaten, ja, ausgerichtet mit einem Spaten, auch sie in einer Reihe von rechts nach links mit einem Fluchtweg, ein optischer Fluchtweg. Auch hier besticht in erster Linie die absolute Organisation, die Disziplin. Ja, es gibt kein Individuum hier. Auch der erste Junge, den wir hier sehen, ist nur ein Teil einer gigantischen Masse. Im Gegensatz dazu dann natürlich der Führer. Und auch hier sehen Sie natürlich sofort der Führer von unten nach oben aufgenommen. Natürlich ist der Effekt, dass ein Führer, eine Person dadurch deutlich größer erscheint. Ja, sehr markante Gesichtszüge, sehr ernst, der Hitlergruß im Hintergrund, praktisch der Himmel mit den Wolken. Im Sinne von über Hitler gibt es nichts anderes als den Himmel. Ja, und so in etwa müssen wir uns das vorstellen. Aber klar, das ist auch in der Propagandageschichte, es ist nichts dramatisch Neues. Es ist aber natürlich sehr, sehr gezielt und sehr konsequent aufgebaut in der nationalsozialistischen Propaganda. Nächste Slide. Nach dem Tod des Reichspräsidenten von Hindenburg, ja, das hatten wir bereits gemacht, 1934 gibt es eine Volksabstimmung. Ja, und es gibt ein offizielles Ergebnis, fast 90% der Wähler stimmen für Ja auf die Frage, ob jetzt die Ämter des Reichspräsidenten und des Reichskanzlers zusammengelegt werden sollen. Das ist natürlich, wenn wir im August 1934 sind, das ist keine wirkliche Frage mehr, denn seit dem Ermächtigungsgesetz im März 1933 befinden wir uns in einer Diktatur. Dieses Ergebnis ist überhaupt auch keineswegs repräsentativ. Ja, man hat sich 90% gesichert. Okay, und am Ende fällt die Position des Reichspräsidenten auch in die Hände von Hitler, aber das ist wie gesagt nur eine proforma Volksabstimmung. Es geht darum, auch zu zeigen, dass Hitler über eine große Popularität in der Bevölkerung verfügt. Und für diese Jahre, sagt uns die historische Forschung, ist das in der Tat auch so. Denn die Arbeitslosigkeit sinkt, die wirtschaftliche Situation hat sich generell deutlich entspannt in der Welt und auch in Europa. Und Hitler hat in diesen Jahren 34, 35, 36 das Maximum der Zustimmung in der Bevölkerung. In der Tat, Sie sehen das Plakat, auch hier wieder Hitler exponiert, im Hintergrund eine diffuse Menschenmasse ohne jegliche Individualität. Führer, wir folgen dir. Ja, Führer, ti seguiamo. Alle sagen ja. Ja, eine wichtige Aufgabe in der NS-Volkswohlfahrt, wie gesagt, das war diese Sozialorganisation der Nationalsozialisten, war die Schulung, die Bildung praktisch, die Erziehung Erwachsener in der sogenannten Erbhygiene. L'igiene ereditaria. Also natürlich eine schreckliche Vorstellung, sowie auch überhaupt ein Plakat wie für einen Stephen King Film oder Shining mit Jack Nicholson, ja, wenn Sie an solche Sachen denken. Aber es geht natürlich um ein dramatisches Thema, denn nur gesunde Eltern sollten möglichst viele Kinder bekommen. Ja, wenn ich Erbkrankheiten hatte, dann wurde ich bereits in diesen Jahren, also schon vor dem Beginn des Euthanasieprogramms, zwangssterilisiert. Ja. Wir haben das Plakat, wir haben praktisch die perfekte deutsch-arische Familie, wir haben oben eine Grafik, hier steht dann gesunde Eltern, gesunde Kinder. Ja. Gesunde Eltern, gesunde Kinder. Wir haben viele Kinder, vier Kinder. Ja, alle strotzen nur so, alle sind voller Energie und voller Fröhlichkeit. Ja, wir haben den kleinen Hitlerjungen, der es kaum erwarten kann, ja, wieder seine Hitlerjugendaktivitäten zu machen. Das Mädchen fröhlich, alle fröhlich. Und das ist praktisch die Botschaft, die kommen soll. Ja, deutsche Eltern, viele Kinder. Und kranke Eltern sollen sich möglichst nicht fortpflanzen und möglichst, sie werden auch daran gehindert. Dann Antisemitismus spielt eine wichtige Rolle in der Propaganda der Nationalsozialisten. Ja, die als ewiger Jude dargestellte Person auf diesem Plakat verkörpert sowohl den westlichen Kapitalismus als auch den sowjetischen Bolschewismus zugleich. Ja, das ist das Interessante an dieser Propaganda. Sie sehen, auf der einen Hand hält dieser Prototyp eines osteuropäischen Judens das Geld, natürlich immer dieses antisemitische Stereotyp, dieses Vorurteil, Juden haben Geldberufe, Juden betreiben Wucher, Usura, Usurei, ne? Und aber auf der anderen Hand aber auch die Verbindung mit dem Bolschewismus. Das heißt, man geht hier auch ja fast einen Widerspruch ein, denn sowohl die schlimmsten Kapitalisten, also die ganze Abgrenzung zur westlich dekadenten kapitalistischen Welt, ja, als auch die Symbole des sowjetischen Bolschewismus im Feindbild der Juden konzentriert von beiden Seiten. Unter dem Arm trägt er praktisch also Hammer und Sichel, die Umrisse der Sowjetunion. Er trägt in der Hand auch eine Peitsche, ja, und die Peitsche ist ja nun auch Peitsche, El Frusta, ist ja auch ein Symbol praktisch der Unterwerfung. Das heißt, wer eine Peitsche in der Hand hält, hat auch die Absicht, jemanden diese Peitsche einzusetzen gegen jemanden und zeigt damit seinen Willen zur Macht. Ja, warum dieses Plakat? Wir haben wie gesagt, es steht der ewige Jude und drunter steht dann auch große politische Schau in der Nordwestbahnhalle in Wien. Eine große Ausstellung, eine Propaganda-Antisemitismus-Ausstellung in Wien ab dem 2. August 38. Aber diese Show eröffnete schon 1937 in München. Wir haben das ganze Programm praktisch stereotypischer Darstellung. Es geht um die jüdische Weltverschwörung, der jüdische Bolschewismus und so weiter. Ein großer Erfolg, könnten wir sagen, denn wir haben 400.000 Menschen, die diese Wanderausstellung besucht hat, die dann, wie gesagt, auch in Wien und in Berlin gezeigt wurde. Aber der Bezugspunkt natürlich auch, Sie sehen das in die dunkle Kleidung, langer Bart und so weiter, also die deutschen Juden, die sind in der Regel nicht als Juden erkennbar. Ja, und das ist natürlich, hier ist das Stereotyp, bezieht sich auf das osteuropäische Judentum, ja, und ein eher traditionelles Judentum. Ja, auch hier weiterhin Antisemitismus und das ist natürlich ganz dramatisch auch und ganz schrecklich in der Erziehung für kleine Kinder. Es ist ein Kinderbuch, haben wir hier. Auf dem Einband dieses Kinderbuches steht: Trau keinem Fuchs auf grüner Heid. Ja, trau keinem Fuchs auf grüner Heid. Non fidati della volpe sul prato verde. Ja, dieser Einband zeigt einen Fuchs, der seine Beute nachstellt. Das heißt, dieser Fuchs ist auf der Suche nach Beute, cerca la sua preda, il bottino. Und auf der anderen Seite haben wir einen Juden, der einen betrügerischen Schwur unter dem Stern Davids ablegt. Ja, der Jude schwört auf etwas, fa un giuramento. Wir wissen nicht genau auf was, aber es ist sicher nichts Gutes. Ja, wir haben die gesamte typische Darstellung eines jüdischen Gesichtes, eines jüdischen Kopfes. Wir haben eine große Nase, und so weiter, eine große Augenbrauen, Sopracciglia, Davidstern und so weiter. Ja, wir haben praktisch also eine Gleichsetzung. Ja, der Fuchs, der betrügerische, der schlaue Fuchs, der Wolpe in der deutschen Tradition, Furbo, tja. Und genauso praktisch der Jude. Der ist auch genauso schlau und hinterlistig, also betrügerisch, Ciaccheria in Canada, ja, genauso wie der Fuchs. Dieses Buch alleine wurde über 100.000 Mal verkauft. Und Sie finden hier einen Reim aus diesem Buch. Ja, nun wird es endlich schön, denn alle Juden müssen gehen. Die Großen und Kleinen, da hilft kein Schreien und Weinen und auch nicht Zorn und Wut. Fort mit der Judenbrut. Also, wenn man das ein bisschen übersetzen sollte, nun wird es endlich schön, denn alle Juden müssen gehen. Das verstehen Sie, die Großen und Kleinen. Da hilft kein Schreien und Weinen. Non aiutano nessun, niente, non aiuta urlare né piangere. Und auch nicht Zorn und Wut, ne, anche la rabbia. Fort mit der Judenbrut. Via, via con tutto questo popolo degli ebrei. Ja, das ist praktisch eine Anleitung, eine Introduzione, ja, zum Rassenhass für 6- bis 9-jährige Kinder. Ja, im Alter von 6 bis 9 Jahren lesen dieses Buch. Verlegt 1936 in Nürnberg. Gut, interessanter Punkt, der 1. Mai. Wir hatten darüber schon mal kurz gesprochen. Der 1. Mai ist natürlich eine alte Forderung der deutschen Arbeiterbewegung. Ja, aber zynischerweise wird der 1. Mai zum Feiertag erst im Jahr 1933. Ne? Die NSDAP-Führung erklärte 1933 den 1. Mai zum gesetzlichen Staatsfeiertag unter Fortzahlung des Lohnes. Das heißt, es ist ein Feiertag und die Arbeiter werden weiterbezahlt. Also diese alte Forderung der deutschen Arbeiterbewegung, der internationalen Arbeiterbewegung, wird dann erst ja, unter den Nazis zur Realität. Und er heißt dann auch nicht mehr Tag der Arbeit, sondern es ist der Tag der nationalen deutschen Arbeit. Im Gegensatz zu den Vorstellungen der Arbeiterbewegung ja, vom 1. Mai ja, ist dieser 1. Mai kein internationaler Tag mehr, sondern er steht komplett im Zeichen des nationalsozialistischen Deutschlands. Auch hier natürlich Kinder, das ist natürlich von der Propaganda her gar nichts wirklich Besonderes. Kinder mit Fahnen und so weiter, das kennen wir bis heute. Denken Sie an Nordkorea zum Beispiel. Ja, und dann zum Abschluss noch zwei Schlagzeilen, zwei erste Seiten, ja, der brutalsten antisemitischen Presse der Nationalsozialisten, der Stürmer. Ja, und der Stürmer, da steht dann auch das Nürnberger Wochenblatt zum Kampf um die Wahrheit. Ja, Kampf um die Wahrheit ist natürlich gut gesagt, ja. Auf der ersten Seite ganz natürlich ganz beeindruckend, auch in seiner antisemitischen Schärfe, in seiner Radikalität. Ne? Auf jeder ersten Seite steht unten praktisch als fester Satz: Die Juden sind unser Unglück. Ja? Die Ebrei sono la nostra, ja, nostro infortunio, nostra condanna, ne? In questo senso. Wir haben praktisch auf der links sehen Sie Alfred Fabian, da steht dann ein Bolschewist. Als Kulturlieferant der Geistlichkeit, Lebensweg eines jüdischen Großverbrechers. Ja, es geht um einen Industriellen. Interessant auch die ganzen Zeichen praktisch. Wir haben das Kreuz, aber das Kreuz mit der Schlange als Symbol, klar verständliches Symbol der Verführung. Aber er trägt dieses Kreuz ja nur zum Schein, denn wirklich in der Hand hat er den Talmud. Und auf der zweiten Seite Justin Löwenthal. ja, der Wechselfälscher und Waffenbetrüger aus Regensburg. Das heißt, auch hier haben wir natürlich immer Einzelfälle. Ja, das sind auch Personen, die überhaupt nicht wirklich bekannt sind. Und darunter steht dann auch, der Jud reist aus. Interessanterweise Erscheinungsdatum auf der rechten Seite 1932, also vor der Machtergreifung, auf der linken Seite 1936. Ja, aber der Stil bleibt ja gleich. Es gibt sehr viele von diesen nationalsozialistischen Zeitungen. Der Völkische Beobachter, vielleicht haben Sie davon schon mal gehört. Und ja, sie haben keine gigantisch großen Auflagen, aber sie sind natürlich mit einer starken Meinungsmacht. Es ist nicht, dass die deutsche Normalbevölkerung jetzt den Stürmer liest. Aber ja, ab 1933 bekommen diese Presseorgane natürlich eine besondere Bedeutung für die gesamte Bewegung. Gut, das soll es erst einmal gewesen sein. Ja, ich wünsche Ihnen alles Gute.